ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Lukas!
Aufstehen!
Der Ritschu ist auch schon wach.
Ich hab keinen Bock auf den. Ich bin nicht den Aufpasser für dieses Riesenbaby.
Seine Mutter ist die mit Abstand gefragteste Sängerin bei mir in der Agentur. Sie zahlt irgendwie auch deine Playstation.
Prank April April, das ist ein sehr temporeicher, ein sehr unbeschwerter, fröhlicher deutscher Kinderfilm. Sowas gibt's immer wieder, viel zu selten. In dem Fall ist auch ziemlich überraschend, wer der Regisseur ist. Nämlich Benjamin Heisenberg, den kennen wir so als Vertreter der doch sehr ernsthaften Berliner Schule. Aber er hat auch eine gute Hand für Kinderfilme. Das hat er mit diesem Film bewiesen. Gleich wird er uns auch erklären, warum er das Fach mal gewechselt hat. Wir sprechen über den Film Für immer hier. Das war ja der erste Oscar für einen brasilianischen Film. Und für uns ist es jetzt schon eines der bewegendsten Werke dieses Jahres und freuen uns dann auf ein Gespräch mit Maler Emde in der zweiten Stunde. Köln 75, Berlinale-Film, jetzt im Kino zu sehen, das Zustandekommen eines der erstaunlichsten und erfolgreichsten Jazzkonzerte aller Zeiten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu zwei vollen Stunden Kino im Radio.
Abgeordneter Rubens Beirer.
Ich bin bald zurück.
Was ist passiert?
Mein Mann ist in Gefahr.
Jeder von uns ist in Gefahr, Enis.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es war der erste Oscar für Brasilien, muss man sich mal vorstellen. Für immer hier, der in den 70er Jahren während der Diktatur spielt, mit dem Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet. Und das ist schon eine Sensation gewesen. Der Regisseur ist natürlich kein Unbekannter. Walter Salles hat ja unter anderem den Goldenen Bären gewonnen. 1998, so lange ist das schon her, für Zentralstation, Hauptbahnhof, Central Station. Auch dieser Film damals war übrigens genau wie seine Darstellerin für einen Oscar nominiert. Und das ist eine schöne Parallele, auf die wir jetzt auch gleich zu sprechen kommen. Erstmal schön, dass du da bist, liebe Anke.
Hallo, Knut.
Und dieser wirklich tolle Film, muss man ganz klar sagen, der dich in Venedig schon so fasziniert hat, Für immer hier, läuft dann also jetzt in den Kinos an. Und Anke, ich glaube, wir können uns beide auch gut erinnern, auch wenn es wirklich lange her ist, 1998 an die Berlinale. Central Station, Zentralstation, hat uns wirklich total fasziniert.
Ja, der hat uns, glaube ich, auch deshalb so fasziniert, weil dieser junge Regisseur Walter Salles ja in die Tradition des lateinamerikanischen Kinos so eingegangen ist, die nochmal aufgegriffen hat, nämlich eine neorealistische Erzählweise. Also wir finden uns da am Bahnhof wieder, lernen eine Frau kennen, die ihr bisschen Geld so aufbessert, indem sie Briefe schreibt für Analphabeten und sie kümmert sich dann um kleinen Jungen. Also das ist so eine ungewöhnliche Freundschaft. Und um es jetzt mal kurz zu machen, das war ein sehr humanistischer Film, der an das Gute, an das Schöne im Menschen glaubt. Das muss man sagen. Also Hoffnung ist möglich. Und danach, nach dem Erfolg, Walter Salles ist dann relativ schnell einfach schon in die USA gegangen, auch wenn er mit Che Guevara noch mit einem Heimfuß in Lateinamerika blieb. Dann hat er noch On the Road verfilmt. Und er ist handwerklich natürlich immer perfekter geworden. Auch diese Filme liefen auf den großen Festivals. Aber sie hatten eben nicht so den persönlichen Zugriff, den er jetzt wieder hat. Und das Bemerkenswerte ist doch dieser Film, der erzählt ja eine Familiengeschichte, wo ein Mann verschwindet, spurlos. Und er kannte diese Familie, Walter Salles. Also er war da in Rio de Janeiro und hat diese Familie als sehr offen und diskussionsfreudig erlebt. Und man spürt diesen Zugriff einfach jetzt.
Ein Film, der auf einer wahren Geschichte basiert. Logisch, du sagst, es gibt diese Familie. Also er ist ein internationaler Regisseur, aber wie du zu Recht sagst, das ist ein sehr persönlicher Film, auch über ein Trauma der brasilianischen Geschichte, das anders als zum Beispiel bei Diktaturen wie in Chile gar nicht richtig aufgearbeitet ist. Also offenbar ist das durchaus noch verdrängt worden, was da passiert ist. Und trotzdem, du hast andere Filme genannt, irgendwie passt der auch so ins Gesamtwerk dieses Regisseurs.
Ja, es ist schon eigentlich ein klassisch erzählter Polit-Thriller, muss man sagen. Also total effektvoll erzählt. Also wie so langsam die Spannung steigt, die Paranoia. Also wir lernen die Heldin, muss man ja sagen, also die Ehefrau Eunice kennen, wie sie da schön am legendären Strand badet. Und dann kommt auf einmal dieser Militärhubschrauber. Das ist so ein düsteres Vorzeichen. Später wird man LKWs mit Soldaten sehen. Und dann lässt sich der Film, was ich wirklich schön finde, viel Zeit, eigentlich das Familienleben zu zeigen. Also es wird getanzt, ins Kino gegangen, Blow-up guckt. Also es ist ganz klar, das ist eine linksliberale Familie. Aber irgendwas findet im Hintergrund auch statt. Also der Mann bekommt Anrufe, er tauscht sich aus. Ja, und eines Tages steht sie dann da, die Geheimpolizei. Er wird abgeführt und wir erleben dann ihren Kampf, weil sie weiß nicht, wo er ist und sie will einfach, dass die Offiziellen, also der Staat, zugibt, dass er verhaftet wurde oder dass er vielleicht gefoltert wurde oder ermordet wurde. Und das ist ihr Kampf.
Den sie übrigens noch fortsetzt, auch nach dem Ende der Diktatur, kämpft sie mutig weiter, setzt sie auch für andere ein. Sie wird also Menschenrechtsaktivistin, Anwältin. Also es ist eine sehr beeindruckende Frau. Und ich muss dir wirklich sagen, dieser Film lebt natürlich nicht zuletzt von diesem überragenden Spiel. Also ich hätte übrigens auch einen Oscar gewünscht. Ich war dann so zerrissen, als ich den Film gesehen habe. Demi Moore natürlich oder eben sie, aber es hat ja beides nicht geklappt. Fernanda Torres ist hier nominiert. Und ich fand, das ist so ein überzeugendes, nuancenreiches Spiel. Und jetzt kommt zu dieser interessanten Parallele. Ihre Mutter damals war ja nominiert für Zentralstation, hat den Oscar auch nicht bekommen, aber war eben auch überragend. Hier sieht man deutlich auch eine familiäre, wunderbare Tradition.
Ja, auf alle Fälle. Und die Mutter gilt ja auch als die große Dame des brasilianischen Kinos und Fernsehens. Und ich finde das einfach schon toll, wie Fernanda Torres das ja macht. Also sie kämpft ja mit einer Entschlossenheit, ohne Scheuklappen aufzuhaben. Also sie versucht ja gleichzeitig für ihre 5 Kinder auch noch da zu sein, den Familienbetrieb aufrecht zu erhalten. Und es geht ihr ja, das hast du ja auch schon gesagt, nicht nur um sich selbst. Also sie studiert ja Jura, setzt sich dann auch noch für Indigene ein. Und diese Müdigkeit, die lässt sich ja von ihrer Müdigkeit nicht anstecken oder nicht einmachen, sondern sie geht über ihre Müdigkeit hinweg und trotzdem hat man immer das Gefühl, sie tut sich selbst damit ja was Gutes an, weil sie will diesen Kampf ausfechten. Und das finde ich schon einfach sehr eindrücklich. Und wie sie dann gleichzeitig wieder Mutter ist oder in der zu Beginn, wenn man sie mit dem Ehemann sieht, wie die Backgammon spielen. Also da sieht man die Verliebtheit, auch wenn die sicher schon 18, 19 Jahre verheiratet sind. Und sie muss ja auch Folter am eigenen Leib erfahren. Also sie kennt das alles. Also sie weiß auch genau, für welche, also was alle Leute da durchgemacht haben, was ihr Mann vielleicht durchgemacht hat. Auch ihre Tochter war zwischenzeitlich kurz inhaftiert. Und das wird aber alles so beiläufig von ihr so miterzählt, auch mit ihrem Körper.
Wir hätten uns auch für Deutschland gefreut, übrigens für den Film Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasoulof. Aber auch Brasilien ist ganz klar, sind wir uns einig, ein würdiger Preisträger.
Ja, es ist ja Wahnsinn gewesen. Also ich habe Aufnahmen gesehen, das ist ja, als hätte Brasilien die Weltmeisterschaft gewonnen. So viel war da los. Und da können wir nochmal darauf zurückkommen, was du am Anfang sagtest. In Brasilien ist die Militärdiktatur wirklich nicht so aufgearbeitet. Und ich glaube, der Jubel und die Freude hat auch damit zu tun, damit man einfach mal sieht, hier muss der Staat noch mal ran. Diese Verbrechen müssen aufgearbeitet werden.
Das sehen wir in dem Film Für immer hier. Oscar für den besten nicht englischsprachigen Film. Jetzt bei uns im Kino zu sehen. Lieben Dank dir.
Tschüss.
Er hat mit einigen Filmen wirklich Filmgeschichte geschrieben. Steht für eine bestimmte Epoche des deutschen Kinos mit großer internationaler Ausstrahlung. Also Schäfer, Der Räuber, das sind Filme, ja, die rechnet man so grob zur Berliner Schule, wollen wir auch schon mal gelten lassen. Also diese nüchterne Intensität, die diese Filme haben. Und ich muss schon sagen, ich habe mich dann irgendwann auch mal gefragt, was macht er eigentlich jetzt gerade? Wann kommt mal wieder ein neuer Film von ihm? Und sehr überraschend ist ein sehr schöner Kinderfamilienfilm jetzt ins Kino gekommen von ihm. Prank April, April, voller Witz, voller Charme, voller Heiterkeit, Tempo. Also alles Eigenschaften bei aller Achtung, die man mit der Berliner Schule jetzt nicht unbedingt sofort zusammenbringen würde. Freue mich sehr, dass er jetzt endlich mal wieder bei uns ist, Benjamin Heisenberg. Willkommen, hallo.
Hallo, freue mich auch sehr.
Du erfährst also gerade wahrscheinlich genau das, was ich gesagt habe, dass wahrscheinlich jeder zweite oder ja erste Interviewer genau das sagt. Also Benjamin, jetzt ein richtig schöner, packender Familienfilm, ganz anders als dein Werk davor, das wirklich seinen ästhetisch-künstlerischen Wert hat, wollen wir absolut nicht kleinreden, aber ein bisschen überraschend finde ich schon.
Absolut, absolut. Das wird bemerkt und ich finde es auch gut, also das freut mich, weil in dem Fall ist der Film so zustande gekommen, dass ich Kinder bekam, ja, und die Kinder waren irgendwann in dem Alter, wo wir zusammen ins Kino gehen. Und dann dachte ich mir, was sind eigentlich Filme, die ich gerne gesehen habe als Kind, als Jugendlicher, und welche Filme müsste ich haben, damit ich als Erwachsener mit meinen Kindern da gerne reingehe. Und früher waren das Filme wie Ferris macht Blau oder sowas, ja. Und dann habe ich gedacht, lass uns doch einen Familienfilm machen, der so ist, dass wir alle da reingehen und danach total erhoben und beschwingt wieder raus. rauskommen. Und das war die Idee.
Ich habe sowas vermutet, dass es einen familiären Hintergrund gibt, ganz klar. Und das ist ja wirklich ein Problem, ich finde, gerade in Deutschland. Es gibt natürlich zum Glück einige Kollegen, Kolleginnen von dir, die das immer wieder versuchen und die ganzen Förderhürden versuchen zu nehmen. Aber ich finde, gerade so für etwas ältere Kinder gibt es wahnsinnig wenig Schönes, Anspruchsvolles, Witziges im Kino. Also man sucht schon lange danach.
So geht es mir auch. Ich finde viele Filme auch sehr steif. Also, und das hat oft auch mit der Produktion von Kinderfilmen zu tun, weil die so wenig Zeit am Tag haben. Und dann versucht man nicht so viel Bewegung zu haben. Aber oft finde ich die so wahnsinnig bemüht und auch oft so mit so einer sozialen Message, die nach vorne getragen wird. Und das ist eher was, was mich normalerweise anstrengt. Deswegen wollte ich jetzt mal was haben, was einfach irgendwie rockt.
Wirklich Spaß macht. Du sagst wenig Zeit, einfach weil wir Kinder nicht so wahnsinnig lange arbeiten dürfen. Da gibt es strenge Vorschriften am Tag, wie viele Stunden man mit ihnen arbeiten darf. Und ich weiß auch, dass Leute bei aller Liebe zu Kindern und Freundlichkeit auch davor zurückschrecken. Nicht nur wegen dieser Arbeitszeiten, sondern weil natürlich eine Arbeit mit einem Kind nochmal was ganz anderes ist. Hast du da auch einen Augenblick drüber nachgedacht oder dich auch erkundigt? Wie läuft das?
Ich habe mich erkundigt. Ich hatte eine ganz tolle Kindercoachin, Tatjana Dernbecher, die wirklich super war. Und es war so, dass ich in meinen Kurzvideos schon sehr viel mit Kindern gearbeitet hatte. Und deswegen hatte ich da Erfahrung und auch Lust darauf, das zu machen. Und ich hatte total Glück mit diesen DarstellerInnen. Die waren einfach genial. Ja. Und das war, ich konnte mit denen arbeiten wie mit den besten Schauspielern. Und insofern war es für mich eine Riesenfreude. Es war eigentlich gar keine Anstrengung, sondern im Gegenteil. Es hat es richtig angenehm gemacht. Ja.
Dann lass uns doch endlich mal erzählen, was da passiert. Also Prank, weiß man ja, ist so der Streich, der Witz, jemand so ein bisschen aufs Glatteis führen. April kommt dann gleich hinterher. Also wir können das, glaube ich, ganz gut beschreiben, was der Prank ist.
Absolut. Der Prank ist ein Film sozusagen, wo eben diese zwei Jungs, es geht um einen deutschen Lukas, der von seinem ungewollten Austauschschüler Shijo geprankt wird. Und dieser Prank, der geht schief und dann müssen sie sozusagen den Geist der Pandora wieder in die Flasche bringen. Ja? Und dadurch werden sie auf eine Reise durch die Stadt geschickt. Mhm. Und das ist, Shijo tauscht einen Pizzakarton mit einer Unterhose gegen einen anderen Pizzakarton aus. Mhm. Ja? Und das führt dazu, dass es riesige Verwicklungen gibt. Und die Jungs sozusagen rennen durch Berlin, müssen gegen Verbrecher und scheinbare Verbrecher und Polizisten und so weiter kämpfen. Und es ist einfach beschwingt und turbulent und endet, glaube ich, auch sehr lustig.
Und es führt ja wirklich auch, kann man schon sagen, so ein bisschen in Kreise hinein des organisierten Verbrechens.
Absolut,
also es ist nicht nur hier so ein Kinderspiel. Da geht es um höhere Beträge auf, man ganz klar sagen. Und es lebt natürlich sehr vom Zusammenspiel dieser beiden Jungs. Also auch der unterschiedlichen Herkunft, auch der unterschiedlichen Zuschreibung. Das ist auch schon ein Spiel mit Klischees, kann man schon sagen.
Genau, es geht ja immer wieder darum, Klischees aufzurufen und die dann wieder zu brechen. Das ist ja auch bei den Verbrechern so, die sich als ganz anders entpuppen, als sie sind. Und bei dem Chinesen eben auch, der dann plötzlich doch Deutsch spricht. Ja,
und zwar perfekt.
Und das einfach vorher keine Lust darauf hatte. Und der Film ist ja auch sehr divers besetzt. Also wir haben die Maimuna Mbake als POC-Mädchen. Wir haben eben den Max Zeng als Chinesischen, der Chinesisch-Deutsch sozusagen. Und Noel Gabriel Kipp als Deutschen, klassisch-Deutschen sozusagen. Aber auch in dessen Familie ist der Vater Mehdi Nebu, Franzose, mit auch noch maghrebinischen Hintergrund. Also sozusagen, es gibt wirklich einen ganz diversen Mix an Leuten, wie ich das auch für eine Großstadt in Deutschland mittlerweile einfach komplett normal finde und deswegen auch so darstellen wollte.
Und die Mutter, wollen wir nicht vergessen, ist eine sehr berühmte deutsche Schauspielerin, nämlich Laura Tonke. Richtig. Die mal wieder, finde ich, sehr schön so eine Mutterrolle spielt. Das machen übrigens alle auch so, die Eltern ganz, insgesamt ganz schön, mit dieser gewissen Überforderung. Also man merkt immer, die sind alle irgendwie gestresst und dann hat man immer noch relativ anstrengenden Sohn und noch dazu diesen Gastschüler. Also auch das war vielleicht ein Thema, das dir gar nicht so fremd ist. Wir wissen ja alle, wie das eben ist mit Kindern und wenn man arbeitet.
Total, total. Also diese, ich meine, allein die Diskussion über die Handyzeit, ja, die begleitet, glaube ich, alle Eltern rauf und runter. Und eben auch sehr lustig. Ich hatte eben auch einen Austauschschüler aus Frankreich als Jugendlicher und der war ziemlich verrückt. Ja. Und das ist auch ein Teil dieser Geschichte, warum der so geworden ist, weil der uns alle in Atem gehalten hat. Der hat meine Mutter im Schwimmbad eine Minute lang getaucht und so. Also er war wirklich sehr eigen. Ja. Das war aber so lustig, dass ich dachte, irgendwie, das muss da auch reinfinden. Mhm. Eben Laura, finde ich, spielt es ganz toll. Sie hat einfach auch immer diesen Geist, Sachen zu erfinden und ganz toll, sich selbst auch darin zu sehen und auszuprobieren in diesen neuen Rollen. Und ich finde, es spürt man wieder, dass sie wieder was ganz Tolles gemacht hat.
Unbedingt. Aber wie gesagt, es gilt für das ganze Ensemble, das offen war. Und das wäre auch noch eine Frage, mit viel Spaß dabei war. Du hast das vorhin auch angedeutet, aber es ist ja auch nicht ohne. Also es ist auch ein Actionfilm. Also es ist richtig was los. Es gibt rasante Szenen. Es gibt ein unglaubliches Tempo und das steigert sich auch immer mehr, wie sich das gehört dramaturgisch. Wie war das dann eben auch beim Drehen, beim Arbeiten? Ich weiß auch nicht, wie erfahren jetzt die Kinder zu zum Beispiel waren?
Das war gar nicht so einfach. Also überhaupt immer wieder diese Dringlichkeit herzustellen sozusagen, weil die ja doch so lange unter Druck sind und so weiter. Das ist gar nicht so einfach gewesen. Und eben, wie vorher gesagt, die Tageszeiten, dass man einfach nur 3 Stunden hat.
3 Stunden.
Das macht dann irre was aus, wenn die Kamera sich ständig mitbewegt, weil es viel komplexer wird. Mhm. Und also das war ein wirklicher Challenge. Und aber dadurch, dass wir sozusagen vom Schauspiel so gut aufgestellt waren, auch von den ganzen anderen Erwachsenenrollen und so weiter, hat es funktioniert. Ja. Aber es war ein ganz schöner Ritt.
Also man merkt wirklich die Spielfreude, man merkt auch den Spaß bei dir, finde ich, beim Inszenieren. Aber natürlich frage ich mich dann auch, man hat ja vielleicht eine bestimmte Altersgruppe auch im Blick. Muss man da auch ein bisschen aufpassen? Also dass du manchmal denkst, jetzt nicht zu krass drauf, das könnte dann Kinder verschrecken oder eben auch nicht, das könnte langweilig sein. Also es ist auch ein Abwägen, denke ich mir.
Absolut. Also der Pierre Clement, mit dem ich geschrieben habe, der hatte Kinderfilmerfahrung, sehr viel. Der hat wirklich viele große Kinderfilme wie TKKG oder 5 Freunde und so geschrieben. Mhm. Und das heißt, er konnte sehr gut einschätzen, sozusagen, welche Sachen sozusagen über das Maß an Spannung oder das Maß an Risiko und so weiter hinausgehen. Mhm. Und natürlich hatten wir auch mit dem Kika einen Partner, der da Vollprofi ist. Ja. Das hat aber viel ausgemacht. Und das war bis zuletzt immer die Frage, ja, dürfen jetzt die bösen Baseballschläger zum Beispiel tragen? Wie werden wir denn wieder los, damit es nicht zu krass wird, ja, und so weiter. Und ich wollte eben genau so eine Mischung, damit es Family Entertainment ist, damit sozusagen es nicht ein reiner Kinder-Kinder-Kinder-Film ist, wollte ich diese Mischung haben und gleichzeitig darauf achten, dass diese FSK 6 wirklich hält und auch die Kinder sich da nicht ängstigen müssen.
Also das nochmal ein wichtiger Hinweis, also ab 6 und entstand eben im Rahmen dieser Kinderfilminitiative Mitteldeutschland, die ja wirklich sehr verdienstvoll ist. So, doch sehr, zum Glück schöne Kinderfilme ins Kino gekommen sind. Dann noch eine Frage natürlich, hast du jetzt, wie man so schön sagt, Blut geleckt? Also geht es jetzt weiter? Man könnte auch weitermachen mit Prank 1, 2, 3 oder so zum Beispiel. Absolut, mit den wilden Hühnern, das nimmt ja auch kein Ende. Ne?
Der zweite Teil ist in der Schublade. Wir wissen schon, was wir machen wollen. Ja. Und mal schauen, das wird jetzt auch natürlich ein bisschen rausstellen, wie der Film läuft und so weiter. Wir hoffen eigentlich gut, alle Reaktionen sind toll. Ich habe sozusagen absolut Blut geleckt. Ich habe jetzt erstmal noch ein anderes Projekt, was parallel sozusagen entsteht. Aber der nächste Kinderfilm kann kommen. Ich bin voll dafür.
Wenn es hier eine Fortsetzung sein soll, dann weiß man auch, muss man sich sehr beeilen, weil Kinder sind nach einem halben Jahr schon völlig andere Menschen. Das geht wahnsinnig schnell, ne?
Absolut. Das ist ja schon beim Synchronisieren des Films. Ja, ist es so, dass man hofft, dass die nicht jetzt in ein Stimmbuch kommen oder sowas, weil dann, das ist so.
Mit ansteckender Freude ist dieser Film inszeniert worden und er macht wirklich Spaß und du hast es zu Recht gesagt. Ich würde es nochmal deutlich sagen, es ist ein Familienfilm. Ohne Frage, also auch Erwachsene haben sehr viel Spaß, auch an dieser Hemmungslosigkeit der Action und des unterhaltsamen Faktors in dem Film Prank April April. Der erste Kinderfilm und wir haben es gehört, nicht der letzte, von Benjamin Heisenberg. Danke dir sehr.
Danke auch.
Genau eine Woche nach dem Internationalen Frauentag kommt ein Film in unsere Kinos aus Island. Passiert auch nicht so oft, dass wir Filme aus Island, noch dazu einen Dokumentarfilm, im Kino haben. Und zwar ein großer Start in ganz Deutschland. Ein Film, der von einem Ereignis erzählt am 24. Oktober 1975, der das Land wirklich auf einen Schlag geändert hat. Ich habe davon noch nie was gehört, war sehr beeindruckt von diesem Film und war auch beeindruckt von dieser ungeheuren Kraft, die eine Bewegung ausgelöst hat, die wirklich dazu geführt hat, dass heute Island gilt als das Land, in dem Frauen wirklich am besten leben. Es ist das Land mit dem höchsten Stand an Gleichberechtigung. Der Film heißt Ein Tag ohne Frauen, ist das Werk von Pamela Hogan und von
Hrafnhildur Gunnarsdóttir.
But I can use in easier form.
Hrappa.
Hrappa. It's great to see you and thank you so much for this touching movie. Hello.
Hello, thank you for your interest.
Dieser Film also erzählt davon, wie die Frauen in Island wirklich in den Streik gehen, und zwar an einem Tag. Und dieser Tag heißt, sie tun wirklich nichts in diesem Land. Vielleicht kannst du erst mal erklären, was überhaupt das für Auswirkungen hatte. Also war das Land wirklich lahmgelegt?
Well, I mean, everything shut down, you know, the stores shut down.
Alles wurde geschlossen. Die Geschäfte, die Fischfabriken, die Krankenschwestern kamen nicht. Die Kindergärtnerinnen blieben der Arbeit fern und die Hausfrauen machten die Wäsche nicht, putzten nicht und standen auch nicht in der Küche. Es war wirklich der totale Stillstand.
Im Film ist ja klar, die Frauen machen das an einem Tag. Sie beschließen es. Es sind 50 verschiedene Frauengruppen, die sagen, jetzt reicht es uns. Warum eigentlich? Also 1975, denkt man ja, vielleicht war die Frauenbewegung auch schon weiter. War die Situation wirklich so schlimm in Island, dass die Frauen in diesen Streik treten mussten?
Yes, definitely the women who were involved.
Ja, die Frauenbewegung empfand sehr deutlich, dass Island hinter den skandinavischen Ländern, aber auch hinter Deutschland oder den Niederlanden selbst hinter den USA zurücklag. Als die Vereinten Nationen 1975 zum Jahr der Frau erklärten, haben die isländischen Frauen diese Idee aufgegriffen und für sich genutzt. Es war der Tag des großen Streiks.
Wir sehen ja auch im Film natürlich diesen wichtigen Tag, das ist klar. Aber was ich auch verstanden habe, es war natürlich eine Bewegung dorthin. Also vorher haben die Frauen ja auch schon angefangen zu kämpfen, auch wenn dieser Tag jetzt so unglaublich ist, was sie erreicht haben. Aber man muss schon klar sagen, er war vielleicht der Höhepunkt einer bestimmten Entwicklung.
What happened in Iceland is that on this...
In Island war es gelungen, Frauen aus dem ganzen politischen Spektrum zu vereinen. Das ist so wichtig. Heute geht es nicht mehr um Kompromisse, aber ein Kompromiss brachte sie damals alle zusammen. 90% der Frauen nahmen einen freien Tag und lösten so die größte soziale Revolution in Island aus.
Weil du so schön redest vom Kompromiss, das finde ich ganz wichtig, auch in deinem Film, dass man eben auch auf die Frauen zugegangen ist, die auf der anderen Seite waren, die so sehr konservativ waren. Darum war es ja lustigerweise, finde ich übrigens, kein Streik, sondern es war eben ein Day off. Die Frauen haben einen freien Tag genommen. Streik ist aber viel kämpferischer und viel heftiger.
Das war der größte Kompromiss, den sie machen mussten. Die linken Frauen wollten einen Streik. Die Frauen auf der rechten Seite sagten, wir wollen keinen Streik. Das machen Kommunisten. Und Frauen aus der Mitte meinten dann, gut, dann nehmen wir einen freien Tag und nennen es nicht Streik. Damit konnten dann alle leben.
Jetzt hast du ja selber auch eine Bindung an diesen Tag. Also wir sind ja hier jetzt in der Botschaft von Island, habe ja schon mit viel mehr Menschen gesprochen, auch der Botschafter erinnert sich sogar daran, dass seine Mutter da den ganzen Tag nicht mehr da war, fand ich sehr lustig übrigens. Auch du hast ja diese große Kundgebung zum Beispiel miterlebt, das heißt also, du hast schon auch eine große innere Bindung an diesen Tag und an diese Bewegung.
Ich war 11 Jahre alt damals, meine Mutter war sehr gut gestellt, sie arbeitete im Finanzministerium. Sie wollte zu dieser großen Kundgebung gehen. Für mich war das überwältigend, ich hatte so etwas noch nie erlebt. Als ich am nächsten Tag wach wurde, dachte ich, ab jetzt ist alles anders. Natürlich hat es noch lange Zeit gebraucht, aber es war der Anfang. Für mich waren das die Schultern, auf denen ich mein ganzes Leben lang stehe. Es inspiriert mich immer.
Der Film hat natürlich sehr viel schönes Material. Also es gibt Found-Footage, ihr habt aber auch Interviews mit wunderbaren Frauen. Was bedeutet das denn den Frauen, die heute auch in deinem Film zu Wort kommen, dass sie damals dabei gewesen sind?
Es ist schon erstaunlich, dass es 50 Jahre brauchte, bis dieser Film gemacht wurde. Wir spürten, dass die Zeuginnen nach und nach sterben, dass Geschichte verloren geht. Sie waren sehr bereit, darüber zu sprechen. In Island spielen wir die Dinge gern herunter. Es brauchte einen Blick von außen, um klar zu sagen, das war ein großartiges Ereignis.
Ihr erzählt den Film ja auf eine heitere Weise. Es gibt Animationen. Also ich finde, der Film verströmt so eine optimistische, schöne Botschaft. Auch die Männer werden ja einbezogen. Da gibt es zum Teil auch sehr lustige Geschichten, wenn die dann plötzlich kochen müssen und die Wohnung sauber machen müssen, überhaupt nicht wissen, wie man mit Kindern umgeht.
Die gesamte isländische Frauenbewegung war von Humor geprägt, was eine exzellente Form des Kampfes ist. Wenn man anderen mit der Faust vor dem Gesicht herumwedelt, hört doch keiner zu. Die Frauenbewegung in Island hat immer den Humor genutzt. In den 80er Jahren gingen sie in die Läden und sagten beim Bezahlen, wir können nur 63% des Preises bezahlen, denn wir bekommen auch nur 63% des Lohnes der Männer. Von dem ganzen Streiktag haben sich leider nur 15 Minuten der Fernsehreportage erhalten. Aber durch die Animation konnten wir dieses Problem lösen. Wir konnten unsere Geschichte so sehr kreativ erzählen.
Jetzt könnte man ja sagen, in Island geht es den Frauen wirklich gut. Also da gibt es auch Zahlen, auch im Film sieht man, Parlament besteht fast zur Hälfte aus Frauen inzwischen. Es gibt viele Gesetze, auch die Gleichberechtigung garantieren sollen. Warum ist der Film heute eigentlich wichtig, wenn man mal absieht von der historischen Erzählung, auch für die Welt, wenn man den überall sieht, denn er läuft ja auf vielen Festivals.
Der Film kommt zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt ins Kino. Es gibt überall in der Welt diese Rückschritte. Ich muss nur an Trump denken. Es ist seltsam. Ich komme aus Island, das in Sachen Gleichberechtigung Nummer 1 in der Welt ist. Die Menschen sind zufrieden und unsere Gesellschaft zeigt, dass die Gleichberechtigung niemandem schadet. Das ist unsere Botschaft an die Welt. Die Gleichberechtigung der Frauen ist möglich.
Vor 50 Jahren genau hat ein ganz kleines Land, nämlich Island, Weltgeschichte geschrieben mit dem 24. Oktober 1975, mit dem Tag, als die Frauen einfach mal verschwunden sind und nichts gemacht haben. Ein Tag ohne Frauen erzählt nun endlich diese große Geschichte und ermutigt damit übrigens auch, finde ich, weiter einzutreten für die Rechte von Frauen. Ein Film von Pamela Hogan und von
Rafnhildur Gunnarsdóttir.
Es war ein großes Vergnügen. Vielen lieben Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Und das ist Musik aus dem wohl erfolgreichsten Jazz-Live-Album der gesamten Musikgeschichte, das legendäre Köln-Konzert von Keith Jarrett aus dem Jahre 1975. Und ich kenne viele Menschen, die nicht unbedingt Jazz-Fans sind und die dieses Album einfach mal noch haben, weil es ein Teil auch ihrer eigenen Geschichte ist, ihres eigenen Soundtracks, ihres Lebens. Und wie dieses sensationelle Konzert zustande kam, ich hatte keine Ahnung. Ich dachte, man hat ihn einfach mal gebucht und dann ist er nach Köln gekommen und hat gespielt und dann hat man es mitgeschnitten und dann ist eben dieses wunderbare Album entstanden. Wie das aber wirklich war, das erfahren wir jetzt in einem sehr unterhaltsamen, sehr schwungvollen, sehr liebenswerten Film, Köln 75. Ein Film, der eben erzählt, wie es dazu kam. Und wenn man den Film sieht, dann fragt man sich in der Tat, wieso hat das überhaupt geklappt? Also wie gibt's dieses Album? Warum gibt's das? Denn es ging so ziemlich alles schief, was man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist ein Film eines israelischen Regisseurs, Ido Pflug. Und als die Frau, die das alles irgendwie stemmt, die das alles schafft, nämlich als Vera Brandes, sehen wir eine sehr bekannte, sehr beliebte deutsche Schauspielerin, die wir schon in wahnsinnig vielen Filmen gesehen haben. Für mich immer noch unvergesslich Anne Frank, diese Fernsehproduktion. Oh Hell natürlich, wahnsinnig erfolgreiche Serie. Jetzt also sehen wir sie als Konzertmanagerin mit so gewissen professionellen Schwierigkeiten. Das ist ja ganz am Anfang. Mala Emde, schön, dass du da bist, Mala. Hallo.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Hat dir diese Musik jeweils irgendwas bedeutet? Also ich hatte sie schon im Ohr, also ich kenne das schon.
Ich kannte das Konzert tatsächlich nicht, aber ich war so mit 16 ein kleiner Nerd und anstatt in die coolen Clubs zu gehen, bin ich in Jazzbars gegangen, wo so, ich sag mal, eher erfahrenere Leute da waren. Und da deswegen kannte ich Jazz so und habe das gemocht. Und als ich dann den Film machen konnte, ist nochmal ein ganz neues Universum für mich aufgegangen. Weil das Konzert ist wirklich einfach mit nichts vergleichbar.
Das sind so Sternstunden, wo man sich fragt, da ist alles zusammengekommen. Das gibt es ja manchmal, gerade bei Live-Konzerten. Man merkt, das stimmt irgendwie. Da ist ein guter Stern über allem gewesen, was ja im übertragenen Sinne gar nicht stimmt. Weil letztlich gab es unheimlich viele Katastrophen. Vielleicht war das aber wieder ein Grund.
Ja, vielleicht. Und ich glaube, das ist irgendwie auch das Schöne, was dieser Film vielleicht irgendwie erzählen kann, dass wenn das große Chaos ist, aber wir trotzdem weitermachen, dass dann Peter Brooks hat das mal gesagt, dann geht manchmal ein Engel durch den Raum.
Ja, das ist schön gesagt, finde ich. Also diese Frau gibt es ja wirklich, freut sich natürlich riesig, glaube ich, über dieses Biopic. Sie ist später eine sehr erfolgreiche Managerin geworden, also Vera Brandes. Ist die wirklich 18 erst gewesen? Das wird ja im Film am Anfang noch so ein bisschen verbrämt, da sagst du immer was anderes. So jung, man kann sich's nicht vorstellen.
Ja, die war tatsächlich 18, als sie das Köln-Konzert organisiert hat, aber eigentlich hat sie sogar mit 16 angefangen, für Ronnie Scott das erste Konzert, die erste Tour zu buchen. Also die war wirklich einfach irre, diese Frau. Die ist auch einfach immer noch irre, die ist ein Energieball, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die ist wahnsinnig und total beeindruckend, eine Frau, die das Unmögliche möglich macht.
Also insofern deine Idealrolle, würde ich mal sagen, ja. Also eine Frau, die das Unmögliche möglich macht, die Energie hat, Leidenschaft, also das lag dir dann schon, glaube
ich. Ja, es hat irre Spaß gemacht, es ist ein Film, der losrennt. Das ist irgendwie die neue Version von Lola Rent in freudvoll.
Gespielt wird er übrigens von einem ganz tollen Schauspieler, auch finde ich mich, John Magaro. Mhm. Haben wir gerade gesehen in September 5. Auch genau. Eine ganz zentrale Rolle. Ja. Also der spielt den aber auch wirklich so, dass man sich denkt, würde man jetzt nicht unbedingt gerne ein Bier trinken mit diesem Mann? Also war der auch so kompliziert? Hast du es dir so erzählen lassen?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass Keith Jarrett ein Künstler war, durch und durch, in den 70ern. Wieso, glaube ich, wo nochmal eine andere Männlichkeit sozusagen herrschte. Also und umso erstaunlicher, dass dieses junge Mädchen, muss man ja fast sagen, das geschafft hat, diesen Künstler davon zu überzeugen, weil Keith Jarrett wollte eben nicht spielen, weil eben das Klavier kaputt war und andere Umstände noch waren.
Rückenprobleme hatte.
Genau. Und irgendwann ist ihm hinterhergerannt und hat ihn überzeugt, gesagt, wenn du nicht spielst, dann bin ich am Ende. Und dann hat er gesagt, für dich, ich mach's für dich. So.
Kannst du mal erklären, warum sie, das wird im Film schon schön erklärt, finde ich, überhaupt so besessen war, warum sie das unbedingt machen wollte? Das ist ja ein Wahn irgendwann geworden.
Ich glaube, das ist wirklich die Faszination für das, was Keith Jarrett gemacht hat. Also große Liebe für die Kunst, wo sie mehr, also als sie ihn das erste Mal in Berlin bei den Jazztagen spielen hat hören, da, glaube ich, wusste sie, da passiert was Magisches. Dieser Künstler braucht einen Raum, den hat er gerade noch nicht. Ich muss diesen Raum kreieren. Na, und im Endeffekt, es gibt doch dieses schöne deutsche Wort Beruf. Das ist dann irgendwie wie eine Berufung. Also ich glaube, sie hat gespürt, das ist meine Verantwortung. So wie du gespürt hast, du musst Radio 1 Moderator werden. Das kannst du jetzt einfach gar nicht mehr ablegen.
Stimmt. Ich hätte auch nichts anderes machen können, glaube ich. Gar nicht,
weißt du?
Aber es ist schön beschrieben, weil ich finde nämlich auch, man merkt im Film so ganz deutlich, das ist eine Kamikaze-Geschichte. Also die musst du dann nicht machen und egal, was am Schluss so passiert.
Ja.
Und man muss auch die Fähigkeit haben, und ich finde, das spielt es auch sehr überzeugend, wirklich jedem so auf den Wecker zu gehen, dass man einfach nur noch froh ist, wenn die Frau wieder raus ist. Ne?
Ja, ich glaube, es ist so eine ganz herrliche Mischung zwischen richtig auf den Wecker gehen und wenn jemand sagt nein, dann sagt sie doch, ja, doch, aber doch. Und gleichzeitig ist sie natürlich auch einfach eine junge, charmante, witzige Frau, die einfach Bock hat. Und ich glaube auch, dass sie so für etwas brennt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das einfach immer ansteckend. Und das ist etwas, womit man sich dann doch irgendwie umgeben möchte.
Und was man auch ganz gut versteht, Maler, finde ich, es ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte, was da erzählt wird. Also der Konflikt zum Beispiel mit dem Vater, Ulrich Tucker spielt den auch so herrlich spießig und auch bitter. Da merkt man ja auch, das ist ja die Kriegsgeneration. Mhm. Also ich finde, deine Aktion, dein Kampf, ist auch so ein Widerstand ein bisschen gegen die Eltern?
Ja, ich glaube, und natürlich ist es eine Zeit, also unser Film spielt, wie der Titel verrät, 1975. Ja. Natürlich ist das auch nochmal eine andere Männlichkeit, gegen die man sich da abreiben muss. Ich glaube, das war unter anderem auch ein Antrieb. Also wir kennen das, glaube ich, alle, dass wenn wir irgendwie uns aus dem Elternhaus herauspellen wollen. Aber ich glaube, es ist auch heute noch, gibt es auch andere, es ist, glaube ich, eine andere Form von Männlichkeit oder so. Aber ich glaube, dieses sich gegen Widerstände sozusagen groß machen, das kann auch zu Fantastischem führen.
Mhm. Wir reden auch gleich weiter, dann es gibt noch viel zu überreden. Vor allem darüber will ich noch reden, wie das überhaupt hergestellt wurde. Also dieses Zeitfilm machen wir gleich. Hören vorher was Musik und zwar noch ein Stückchen von Kiss Jarrett. Einfach mal so ein, zwei Minuten. Läuft ja sonst hier nicht unbedingt auf Radio 1, aber jetzt sollten wir es uns gönnen. Danach reden wir weiter über Köln 75. Köln 75, Maler. Und wie war das jetzt? Ihr wart damals alle noch nicht auf der Welt. Und was man da so sieht, es wirkt für mich so ganz authentisch. Also auch das ganze Flair so hinter den Kulissen, die Oper da in Köln und so. Also alles wirkt schon so ein bisschen so Mitte der 70er Jahre halt. Wie war das?
Ja, das ist nicht, also das freut mich, dass uns das geglückt ist. Ich glaube trotzdem ist es, haben wir, also man hat da natürlich Experten in so einem Team. Dann gibt es da Kostümbildnerinnen, die sich extrem gut auskennen. Oder SzenenbildnerInnen. Aber ich glaube, für uns war es wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, wir wollen das Klischee oder den Kern der 70er zeigen, sondern im Nachhinein ist es doch einfach die Geschichte von Vera Brandes. Und das sind ihre 70er Jahre. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe gerade Kostüme schon genannt, wir haben dann Sachen ausprobiert, aber es ging dann nicht, was sieht jetzt am tollsten aus oder am authentischsten, wie dieses Foto, was wir auf einer Inspirationswand hängen haben, sondern es ging dann im Endeffekt darum, ich ziehe was an und wann bewege ich mich am freisten? Wann haben wir das Gefühl, jetzt geht diese Energie, die wir von Vera Brandes kennen, wann geht die los und eigentlich will sie sofort losrennen, weil das ist was, was Vera wirklich macht. Also ich habe sie ja treffen dürfen und diese Frau, also wenn du mit der dann musst du wirklich Schritt halten und meistens ist dann die Gruppe 10 Meter hinten und sie vorne weg.
Und sie hat danach immer noch wahnsinnig viele andere wichtige Leute auch promotet. Also die ist richtig durchgestartet. Aber ich frage mich so, du müsstest doch diese Welt dann doch irgendwie auch ein bisschen kennen. Also dieses hinter den Kulissen und die Agenten und es werden dann bestimmte Verträge gemacht und man wird irgendwo hingeschoben. Also das ist eine Welt hinter den Kulissen, die uns ja normalerweise verborgen bleibt, die dir aber durchaus vielleicht vertraut ist.
Die ist mir vertraut, aber ich glaube, was das Besondere an dem Film ist, dass es ja nicht der Künstler Keith Jarrett im Vordergrund steht, sondern die Frau dahinter, wie man das irgendwie ja manchmal so sagt. Und was das alles bedeutet und dass auch eine Produzentin eine extrem kreative Arbeit macht und nicht minder verrückt ist als der Künstler.
Sonst käme das ja alles nicht zustande, was wir dann noch sehen können. Wie war das jetzt auch musikalisch? Also ich weiß nicht, spielt er selber oder wird das Original eingespielt und du hast dann zugehört, wenn es denn dazu kommt? Ich muss dazu sagen, also vorher gibt es ja noch wirklich so viele Katastrophen. Stimmt das eigentlich, dass das alles so
war? Es war wirklich, also ich glaube, dass, also natürlich gibt es manche Dinge, die wir verändert haben, aber grundsätzlich vor allen Dingen dieser Tag, wo das Konzert stattfindet, der ist wirklich eins zu eins nach den Erzählungen von vielen anderen, natürlich von Vera Brandes. Also es war wirklich, es ist unglaublich, was da alles passiert ist. Sie werden es ja sehen.
Ja.
Musik spielt bei dem Film eine Riesenrolle. Ich würde auch sagen, es ist gar nicht ein Jazzfilm, es ist ein Musikfilm. Also weil wir haben auch ganz viel andere tolle Musik. Bob Dylan, auch gerade natürlich präsent durch den anderen Film, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich glaube, was für mich das Besondere war, als ich nämlich dieses Drehbuch das erste Mal in den Händen hielt, dann habe ich das aufgeschlagen und ich habe Musik gehört. Also ich glaube, dass der Film so gemacht ist, dass man selber anfängt, wie so, ich weiß nicht, manchmal gehe ich durchs Leben und denke, wo ist eigentlich die Hintergrundmusik? Und dieser Film, der gibt einem die Hintergrundmusik irgendwie.
Sag uns noch was über den Regisseur, also Ido Pflug aus Israel, ist eine deutsche Produktion, also ganz klar, aber er ist ein israelischer Regisseur, der sieht ja vielleicht auch nochmal anders auf diese Welt.
Ja, und bei Ido ist ja dann auch noch, also er ist in Israel geboren, dann hat er in Frankreich gelebt und dann hat er aber eigentlich Film in Amerika gelebt. Also das heißt, wir haben ja auch einen internationalen Cast mit Michael Chernes und John Magaro. Das heißt, der hat, glaube ich, von ganz vielen Seiten da eine Richtung. Und Ido Pflug ist der Hammer. Ich glaube, wir können uns auf alles freuen, was der macht. Der hat ein Herz für Weirdos. Das teile ich, weil ich selber, glaube ich, einer bin. Und der hat einen wundervollen Film gemacht und ist, glaube ich, eine Bereicherung für unsere deutsche Filmlandschaft.
Das denke ich auch. Und was sagt Vera nun dazu, Vera Brandes? Ich kann mir vorstellen, die nimmt auch kein Blatt vom Mund. Also wenn sie die nicht gemocht hätte oder nicht mag, dann sagt sie es wahrscheinlich auch.
Da gibt es diese, finde ich, legendäre Geschichte, als der Produzent an sie rantrat und sie fragen wollte, darf ich ihre Geschichte erzählen? Dann war es gefühlt 2 Minuten still. Und er wurde ganz nervös. Was jetzt bitte sagen Sie mir doch, was Sie darüber denken. Und dann sagte sie einfach nur, endlich.
Ah ja.
Ja.
Okay. Und sie ist zufrieden. Sie hatten jetzt schon gesehen.
Sie liebt, also Vera hat uns volles Vertrauen gegeben und ich durfte sie kennenlernen, ich habe sie besucht und ich glaube, dass sie glücklich ist. Ich meine, das ist Wahnsinn. Du musst dir vorstellen, Knut, du gehst in ein Kino und dann siehst du einfach deine Kindheit in im Prenzlauer Berg irgendwie verfilmt. Das wäre doch irre.
Ja, würde ich mir auch wünschen. Dann wäre auch was los. Allerdings muss ich sagen, ich habe wirklich höchsten Respekt vor ihr. Also diese Geschichte ist einfach mal unglaublich und wir alle haben ihr was zu verdanken. Nämlich dieses wunderbare Album. Wenn es solche Fabriken nicht gäbe, dann gäbe es eben auch nicht die Produkte, an denen wir uns heute noch erfreuen können. In dem Fall also das berühmte Album von Keith Jarrett. Wir haben gesprochen über Köln 75. Mala Emne, vielen lieben Dank dir.
Danke, Knut.
Wir wollen jetzt über einen Film reden, den könnte man nennen, so einen philosophischen Essay mit sehr vielen klugen Menschen, die darüber nachdenken, was es bedeutet zu sterben in einer Welt, die ja keinen Gott mehr hat. Also wo viele Dinge wegfallen, die man so als tröstlich empfinden könnte. Ein Film mit Leuten, die uns zum Teil übrigens sehr gut vertraut sind und sehr kluge Dinge sagen über das Sterben. Nämlich Erik Wrede ist dabei, als Bestatter natürlich hier bei Radio 1, auch im Podcast, bestens bekannt. Wir denken an Jörg Buttgereit, hervorragender Filmer, ein Horrorfilmer, wirklich mit Weltgeltung. Und nicht zu vergessen, der wunderbare Marc Benecke ist dabei. Da geht es natürlich auch darum, was so organisch passiert nach dem Tod. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich mit dem Mann reden kann, der hier seinen ersten Film gemacht hat. In konsequentem Schwarz-Weiß, sehr nachdenklich, aber auch, wenn es komisch klingt, sehr unterhaltsam. Er ist Philosophiestudent und hat jetzt also wirklich versucht, das Sterben zu umkreisen in dem Film Sterben ohne Gott. Läuft jetzt im Kino und ich grüße ganz herzlich Moritz Terwesten. Hallo Moritz.
Hallo Knut, ich freue mich hier zu sein.
Moritz, es liegt ja nur ganz nahe mal zu fragen, wenn jemand Philosophiestudent ist, dann ist er noch nicht so wahnsinnig alt. Und warum hat das Thema für dich so eine Bedeutung, dass du so einen tiefgründigen Film darüber gemacht hast, über das Sterben?
Ja, ist eine gute Frage. Also bei mir war es so, dass ich eigentlich schon früh in meinem Leben den einen oder anderen Touchpoint mit dem Thema hatte. Also mein Bruder hatte beispielsweise, als ich irgendwie 5, 6 Jahre alt war, eine Hirntumorerkrankung, wo die Chancen eher gegen statt für ihn standen. Glücklicherweise hat alles gut geklappt. Mhm. Dann ist ein paar Jahre später ein enger Freund von mir in einem Unfall umgekommen und dementsprechend hatte ich einfach, ich würde sagen, im Durchschnitt vielleicht mehr Kontaktpunkte als andere Menschen. Und dementsprechend war das ein Thema, was mich immer schon früh berührt hatte. Der Hintergrund, mich da jetzt nochmal in dieser säkularen Art und Weise damit auseinanderzusetzen, war eher der, dass ich oft das Gefühl hatte, dass vielleicht all diese naturalistischen, atheistischen Positionen rational sehr befriedigend waren, natürlich für mich, ne? So nach irgendwelchen Plausibilitätsbedingungen, die man vielleicht in Logikseminaren in der Uni lernt, aber emotional jetzt natürlich sich nicht so schön anfühlen, was jetzt auch nicht der Anspruch ist. Und ich oft aber religiöse Sinnstiftungen zwar emotional ansprechender fand, aber damit rational nichts anfangen konnte und hatte dann das Gefühl, okay, da würde ich gerne mal in der Zeit, wo mittlerweile über 50% in Deutschland ja konfessionsfrei geworden sind, in den 70ern war das, glaube ich, noch so knapp so, dass über 90% christlich waren. Also wir leben hier in einer Zeit, die sich rasant entkirchlicht, dass ich mich dann genau mit dieser Frage eben auseinandersetzen wollte, okay, wie sterbt nicht nur ich als Individuum, sozusagen, ohne Gott, sondern wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und so ist mehr oder weniger zu dem Projekt gekommen.
Und da hast du eben diese vielen interessanten Gespräche geführt mit all diesen Menschen, die darüber nachdenken. Aus unterschiedlichen Richtungen kommen die ja natürlich auch. Was bedeutet Sterben heute? Und da fand ich besonders interessant, nochmal am Anfang darüber nachzudenken, dass ja dieses Bewusstsein des Endes uns heraushebt aus der Schöpfung. Also wir sind die einzigen Lebewesen, die das wissen. Camus spricht ja deshalb auch von diesem absurden Dasein. Also wir haben ständig, wenn wir es begreifen, das Bewusstsein, dass alles, was wir gerade tun, im nächsten Augenblick vorbei sein wird. Also das ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal für die Menschen.
Absolut, absolut. Und genau darauf aufbauend ist ja dann auch beispielsweise Sheldon Solomon, der Sozialpsychologe, dann bekannt geworden mit der Terror-Management-Theorie, die ja besagt, dass Menschen ein tiefes Bewusstsein über ihre eigene Sterblichkeit haben und was eben in einer gewissen Form Angst auslösen kann. Und um dieser Angst dann umzugehen, entwickeln wir dann kulturelle Weltanschauungen, wie zum Beispiel Religion, gewisse Werte und Normen, die uns dann ein Gefühl von Selbstwert vermitteln. Ja, und das Gefühl gibt Teil von etwas Größerem, von etwas Sauerhaften zu sein. Und das war dann auch so mehr oder weniger der Beginn der Produktion, dass ich das dann erstmal mir wissenschaftlich anschauen wollte.
Und das sind natürlich dann Fragen, die du auch den anderen stellst. Und da kommt natürlich sofort diese große Frage, Sterben ohne Gott, also wenn die Religion wegfällt als Hoffnung auf Unsterblichkeit, kommen dann andere Dinge ins Spiel? Also da habe ich übrigens auch so meine Zweifel nicht. Das geht um Kinder zum Beispiel, dass man da sich irgendwie fortpflanzt. Kunstwerke als Künstler, dass man sagt, mein Werk wird mich überdauern. Sind das wirklich tröstliche Aspekte? Weil die Endlichkeit wird ja damit nicht aufgehoben, die eigene.
Absolut, absolut. Also es kann dazu beitragen, dass die Todesfurcht oder die Angst vor dem Tod gemindert wird, weil ich mich da sozusagen mit dem Werk damit identifiziere. Oder mit dem Kind danach oder mit irgendwas Größe, mit einem Fußballverein, mit was auch immer. Es ist natürlich nur eine Illusion, ne, weil da lebt ja nichts wirklich in mir fort. Also es macht mich jetzt nicht unsterblicher als eine Eintagsfliege. Aber am Ende des Tages legen viele Forschungen nahe, dass das Menschen hilft.
Jetzt haben wir, ich habe Jörg Buttgereit ja schon erwähnt, hier in der Filmsendung ein besonderes Interesse an einem Aspekt in deinem Film, den du ja sehr ausführlich auch schilderst, nämlich die sogenannte Angstlust. Also ein ganzes Genre, also der Horror, da ist ja Buttgereit ein Meister drin, der Horror spielt ja eben mit dieser Angst und wir sehen das dann auch ganz gern, obwohl wir so eine Angst haben vor dem Tod. Im Kino haben wir ihn ganz gern.
Genau, also das ist echt nochmal interessant, dass wir sowas haben wie eine Angstlust. Das hat wahrscheinlich viel mit Botenstoffen zu tun, also dass wir, wenn sich da viel in uns ansammelt, ne, der Thrill, wie im Thriller dann erstmal kommt und wenn es sich dann entlädt, dann der Kick mehr oder weniger entsteht. Und das zu untersuchen in der Zeit, während wir merken, dass medial der Tod omnipräsent ist, fast schon aufdringlich, aber im Alltag mehr oder weniger vollkommen abwesend ist. Das war dann auch so ein Ansatz, den wir uns dann immer genauer anschauen wollen.
Und was ihr euch auch genauer anschaut, und das gefällt mir übrigens so als so eine Art Fazit, nämlich zu sagen, okay Leute, wir können es ja nicht genau erklären, wir wissen ja auch nicht, was dahinter kommt. Also niemand kann vom Tod berichten, das ist ja ganz klar. Aber man kann so eine Art Wahrheit zulassen, also vielleicht gar nicht versuchen, alles genauestens zu ergründen, sondern zu sagen, okay, er wird kommen, wir können ihn nicht vermeiden, lassen wir ihn so in der Schwebe, wie er auch wirklich in der Realität ist.
Richtig. Der Film hat ja auch so begonnen, dass wir uns erstmal nur anschauen wollten, wie geht man damit um, basierend auf wissenschaftlichen oder sozialpsychologischen Untersuchungen und hat sich dann hingehend eher in die Richtung entwickelt, dass wir uns die Frage gestellt haben, wie dürfen wir damit auch umgehen? Und dann fand ich sehr schön pointiert zusammengefasst von Franz Josef Hetz den Satz, höher als die Frage der Wahrheit steht die Frage, ob und wie es sich mit ihr leben lässt. Und wenn die Wahrheit unerträglich wird, dann ist es auch mal in Ordnung, Urlaub von der Wahrheit zu nehmen. Das, denke ich, ist hier auch ein guter Ansatz, dass man sagt, okay, die Lüge ist nicht immer oder die Illusion ist vielleicht nicht immer deshalb minderwertig, weil die Wahrheit gar nicht so hochwertig ist.
Also übrigens ist das mein Liebling in dem Film, der Franz Josef Wetz, weil ich finde, er sagt wirklich besonders schöne, klare, sehr logische Dinge. Wie zum Beispiel auch das zu sagen, Verdrängung hat durchaus auch was Positives. Man muss es nicht immer nur verurteilen.
Absolut.
Manchmal muss man es. Letzte Frage natürlich, du bist ja selbst im Film auch präsent. Also man sieht dich auch, du denkst auch selber nach als junger Mensch über das Sterben. Was hat sich denn jetzt für dich verändert bei so einer intensiven Arbeit an diesem Thema?
Ich würde sagen, primär ist tatsächlich auch der Aspekt der Wahrheit, mit dem ich jetzt selber ein bisschen anders umgehen würde. Also ich weiß ja selber nicht, wie ich selber dann damit umgehen würde, ob ich dann nicht auch, wie Erik Frede selber auch gesagt hat, ne, dann vielleicht auch anfange, ne, religiöser zu werden, mich mit spirituellen Themen zu beschäftigen. Das auch so zuzulassen, dass man das halt braucht, ist, glaube ich, so der Punkt, der sich für mich persönlich am meisten verändert hat.
Moritz, ich danke dir ganz herzlich für diesen Film zum einen, aber natürlich auch für dieses Gespräch. Viel Erfolg noch beim Studium, da wirst du dich ja wahrscheinlich jetzt wieder etwas intensiver der Arbeit in der Universität zuwenden. Jetzt haben wir aber erstmal einen Film, der sehr anregend ist. Ich denke mir, wirklich für alle Generationen und viele Gespräche dann noch auslösen kann. Sterben ohne Gott von Moritz der Westen jetzt im Kino. Dank dir.
Danke dir. Vielen, vielen Dank.
Radio 1. Nur für Erwachsene.